Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Wolfgang Köfken und wir blicken in dieser Ausgabe in 5 Fragen um die Welt wieder etwas weiter, als wir das bei der letzten Ausgabe mit meiner Kollegin Saskia Pozimek gemacht haben. Da haben wir nach Zypern geschaut und mit unserem Kollegen dort über die Lage auf der Insel gesprochen. Wir haben gerade Februar, in Deutschland ist es noch kalt, beziehungsweise wird es langsam Frühling. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen diesmal ein Land, was in etwas wärmeren Gefilden liegt, ungefähr die gleiche Zeitzone wie Deutschland. Wir werden heute nach Ghana blicken. Ghana liegt in Westafrika, grenzt an die Elfenbeinküste, Burkina Faso und Togo. Es hat etwa 34 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt Accra hat selbst 280.000, die Metropolregion ein bisschen größer, 5 Millionen. Vergleichbar mit Deutschland ist Ghana jetzt nicht ganz so, aber Ghana hat 16 Regionen. Da werden wir vielleicht noch drauf schauen, ob das organisatorisch und politisch verwalterisch so ähnlich vergleichbar ist mit unseren 16 Bundesländern. Blicken wir auf die Vergangenheit, sind ja viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent am Reißbrett gezogen, beziehungsweise haben eine Kolonialgeschichte, so auch Ghana. Ghana, auch umgangssprachlich damals genannt Goldküste, werden wir auch noch mit uns beschäftigen, mit diesem Namen, gehörte zum britischen Königreich, war also eine britische Kolonie, ist sehr rohstoffreich, 93% gut des Bergbausektors sind die Förderung von Gold. Es hat mit dem Volta-Stausee das größte Binnengewässer, das größte künstliche Binnengewässer der Welt und war auch das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent, welches 1957 seine Unabhängigkeit erklärte. Dann schloss sich eine sehr bewegte Geschichte an. Es gab zahlreiche Militärputsche im Land, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren. Die ersten freien Wahlen oder demokratischen Wahlen fanden in den 90er Jahren statt. Und es freut mich, dass wir erneut das Netzwerk der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Auslandsbüros aktivieren können und dass uns heute mein Kollege Martin Güttler zur Verfügung steht. Martin ist seit 2012 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir teilen uns eine Station in unserer Karriere bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er war nämlich im Landesbüro Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Da war ich einige Zeit lang auch. Martin war dann in Berlin in der Zentrale, in verschiedenen kleineren Auslandsprojekten auch noch und ist seit Anfang 2024, also jetzt seit gut 2 Jahren, in Ghana. Lieber Martin, guten Morgen nach Ghana. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir starten das Gespräch, wie Sie das kennen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Martin wird uns jetzt so ein bisschen mit reinnehmen in den Alltag, in die aktuellen Geschehnisse in Ghana. Martin, du bist heute Morgen oder gerade frisch ins Büro gekommen. Was sind denn so die aktuellen Tagesthemen? Worüber spricht man in Accra, in der Hauptstadt in Ghana? Was sind die Aufmacher in den Zeitungen oder den Online-Medien, die Menschen aktuell im Land beschäftigen?
Ja, guten Morgen auch von mir und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gesprächsformat. Es freut mich sehr, dass wir unseren Fokus heute auf Ghana legen. Genau, was sind die Nachrichten, die Ghana zurzeit beschäftigen? Da geht es vor allen Dingen darum, dass seit etwas über einem Jahr eine neue Regierung im Amt ist. Es gab einen Regierungswechsel nach den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Und die jetzige Regierung hat, beziehungsweise der jetzige Präsident, hat Ghana zur Baustelle erklärt. Und zwar möchte er die Infrastruktur des Landes deutlich verbessern und in einem großen Investitionsprogramm nach vorne bringen. Der Präsident redet immer vom Big Push. Das ist vielleicht so ein bisschen das Konzept, was damals die sogenannten Tigerstaaten in Südostasien auch angewandt haben. Also einmal groß investieren und einmal das ganze Land von den Füßen auf den Kopf stellen und damit halt versuchen, die wirtschaftliche Lage deutlich zu verbessern. Und deswegen sind die Nachrichten auch in letzter Zeit sehr davon dominiert, dass insbesondere große Straßenbauprojekte gerade umgesetzt werden. Auch deutsche Firmen sind da involviert. Es gab letztens auch der deutsche Botschafter hat auch eine Baustelle besucht, wo eine größere Straße, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einer, vielleicht ein bisschen in Richtung Autobahn, also von einer deutschen Firma sozusagen hier gebaut wird. Und so ist es im Moment, dass aus Accra heraus alle Straßen, die über Land gehen, Baustellen sind. Und da kann man sich dann auch mal vorstellen, wenn man irgendwo mal hin möchte, ob auf Dienstreise oder auch privat am Wochenende mal wegfahren, das dauert im Moment alles. Noch länger, als es vorher gedauert hat, weil die Straßen eben in einem schlechten Zustand allgemein sind und jetzt aber natürlich nochmal die großen Baustellen dazu kommen. Und das Ziel ist natürlich auch nicht jetzt eine Landstraße zu bauen mit zwei sozusagen jeweils einer Fahrbahn, sondern insgesamt teilweise wollen sie dann direkt 8 Fahrbahnen bauen, also 4 sozusagen in jede Richtung. Das ist auf jeden Fall interessant und wir schauen mal, wie das so ist am Ende vielleicht des Jahres, wo wir da vielleicht dann neue Straßen haben. Dazu muss man sagen, die alte Regierung hat das natürlich auch gemacht, nur da wurden Straßenbauprojekte selten fertiggestellt. Und das ist sozusagen das erklärte Ziel der neuen Regierung, hier das Land sehr stark nach vorne zu bringen.
Eigentlich was, was unsere deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich auch plagen. Vielleicht nicht ganz so stark, dass jetzt irgendwie alle Ausfallstraßen aus einer Hauptstadt quasi renoviert werden oder aufgearbeitet werden müssen. Aber es gibt sicher auch einiges in Deutschland, wenn wir jetzt auf Bahnen oder auch Autobahnen und Brücken und so weiter schauen. Da haben wir also eine weitere Parallele. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Martin. Ghana ist eine ehemalige britische Kolonie. Du hattest gesagt, vor einem Jahr gab es einen Regierungswechsel. Nimm uns doch so ein bisschen mit in die Innenpolitik des Landes, in die Geschichte des Landes. Ich habe noch mal nachgesehen, also es gab Militärputsch 1966, 72, 78, 79, 81. Ist schon ein bisschen her, aber damals doch wahrscheinlich in einer sehr starken, in einer sehr hohen Frequenz. Das macht natürlich auch was mit dem Land, wenn das Militär putscht. Wie wirkt sich das auf die Politik heute aus, beziehungsweise auf demokratische Strukturen im Land? Wie stark sind die Beziehungen der Bevölkerung zu den Parteien? Wer sich so ein bisschen mit Ghana beschäftigt, sieht auch, dass zum Beispiel das Gewerkschaftswesen in der Verfassung verankert ist. Das ist ja in vielen Ländern, wo wir hinblicken, beziehungsweise viele Länder, in denen die Friedrich-Ebert-Stiftung aktiv ist, jetzt nicht häufig der Fall. Nimm uns doch so ein bisschen mit in die, sage ich jetzt mal, jüngere Geschichte des Landes und schließ dann ab in die, mit einem Blick in die aktuelle politische Lage in Ghana.
Ja, okay, das kann ich gerne machen, zumindest abrissweise auch die Geschichte. Also 1957 als erstes Land in Subsahara-Afrika die Unabhängigkeit erlangt von der Kolonialmacht Großbritannien und dann eigentlich auch, würde ich sagen, erstmal ganz gut gestartet. Aber dann eben nach ein paar Jahren gab es ein paar Probleme im Land. Also Kwame Nkrumah war ja der erste Präsident des Landes nach der Unabhängigkeit. Und er ist dann so ein bisschen auch bei der Bevölkerung in Ungnade gefallen, weil er vielleicht ein bisschen die Korruption hat gedeihen lassen. Und da gab es dann viel Unzufriedenheit. Und leider, wie das ja so oft dann in afrikanischen Ländern war, seit den Unabhängigkeiten wurde das nicht demokratisch gelöst, sondern das Militär ist dann, hat sich dann sozusagen eingemischt. Und so ist das dann so ein bisschen hin und her gegangen zwischen demokratischen Wahlen und Militärputschen. Das ging so, bis eigentlich dann ein Fliegerleutnant namens John Rawlings einen Militärputsch veranstaltet hat, Ende der 70er Jahre, oder nee, Anfang der 70er Jahre. Und das war ja sehr ungewöhnlich, weil Militärputsche ja normalerweise von Generälen angeführt werden und nicht von Flieger-Lieutenants. Und er hat es aber geschafft, mit einer kleinen Truppe von Getreuen einen Militärputsch durchzuführen, hat dann aber nach ein paar Jahren das Land wieder in demokratische Hände sozusagen gegeben und Wahlen veranstalten lassen. Allerdings war er nicht zufrieden mit der Regierung, die danach ins Amt kam und hat dann wieder geputscht. Und dann hat er sozusagen, das war dann so in den 80ern, und da hat er dann sehr lange eine Militärherrschaft aufrechterhalten, bis er Ende der 80er Jahre entschieden hat, dass er doch gerne jetzt eine neue Verfassung einführen möchte, die demokratische Strukturen etabliert in Ghana. Und so hat er das dann auch gemacht. Die Verfassung wurde dann Anfang der 90er ausgearbeitet, mit dem Ziel 1992, also Ende 1992, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen durchzuführen. Er hat dann auch eine neue Partei gegründet und ist dann gleich als Spitzenkandidat dieser Partei angetreten und wurde dann auch zum Präsidenten gewählt. Und sozusagen der ehemalige Militärherrscher, der schon recht lange dann an der Macht war, wurde dann für zwei Amtsperioden nochmal zum Präsidenten gewählt von den Ghanaerinnen und Ghanaern. Und so war Rawlings eigentlich so die bedeutendste Figur der jüngeren Geschichte Ghanas. Zum einen eben, weil er die Militärputsche angeführt hat und zum anderen, weil er der erste Präsident der, wie man sagt, immer der vierten Republik geworden ist. Also wenn man zählt immer sozusagen von der Unabhängigkeit die demokratischen Republiken zwischen den Militärputschen oder Militärherrschaften. Und jetzt sind wir in der vierten Republik und Rawlings war sozusagen deren Begründer, könnte man eigentlich auch sagen. Es ist natürlich nicht so, dass Rawlings jetzt so als integrative Figur der Demokratie im Land gilt, sondern so die Figur, die hier eher sozusagen jetzt anerkannt wird als derjenige, der auch viel fürs Land gemacht hat und eben die Unabhängigkeit gebracht hat, ist Kwame Nkrumah. Also Kwame Nkrumah ist sozusagen der Vater des modernen Ghanas nach der Unabhängigkeit. Aber er hat es halt nicht geschafft, sozusagen Demokratie auf Dauer einzuführen. Das war dann eher Rawlings. Aber Rawlings war natürlich wegen seiner Militärvergangenheit und wegen der Militärputsche sehr umstritten und ist auch immer noch sehr umstritten. Er ist dann, ich glaube, 2020 ist er gestorben. Aber er ist natürlich, der Name ist natürlich noch immer sehr bekannt. Und es gibt natürlich zwei Sichtweisen auf die Geschichte Ghanas unter J.J. Rawlings. Und das ist eben die eine, die sagen, er hat die Demokratie gebracht, die dann auch stabil war. Also er hat eine Verfassung schreiben lassen, die bis heute hält, wo es sozusagen nicht nochmal zum Militärputsch gekommen ist und teilweise auch sehr viel schwieriger ist, glaube ich, jetzt Militärputsche durchzuführen. Also das ist jetzt nicht sozusagen ein Problem, was man für Ghana am Horizont sehen würde, dass das irgendwie nochmal eintreten könnte. Da komme ich gleich nochmal zu. Genau, und gleichzeitig ist er natürlich derjenige, der in seiner Militärherrschaft auch sehr viele Dinge getan hat, die natürlich eher als Verbrechen auch angesehen werden können. Also er ist auf jeden Fall eine Figur, die sehr umstritten ist in Ghana. Und so war es aber, dass dann nach 92, als dann die neue Verfassung eingeführt wurde, es auch so war, dass zwar Rawlings und Rawlings Partei für 8 Jahre die Macht hatten, er als Präsident und seine Partei im Parlament die Mehrheit. Es dann aber zu einem Machtwechsel kam, zur größten Oppositionspartei. Dazu muss man wissen, dass Ghana ein Mehrheitswahlrecht hat. Das heißt, es gibt im Grunde, wie das auch in den Vereinigten Staaten ist oder in Großbritannien, es gibt zwei große Parteien, die sich um die Macht streiten. Es gibt dann immer noch so ein paar unabhängige oder auch kleinere Parteien, die spielen aber bei Wahlen im Grunde keine Rolle, sondern es teilt sich dann immer auf zwischen den zwei großen Parteien. Und die Partei, die sozusagen in den 90er Jahren in der Opposition war, die ist dann an die Macht gekommen und war dann auch 8 Jahre an der Macht. Und dann gab es wieder einen friedlichen Machtwechsel, wieder hin zur anderen Partei. Und dann wieder 8 Jahre später gab es wieder einen Wechsel. Und seitdem, und das führt sich bis zu den letzten Wahlen, kann man das weiterführen, gab es alle 8 Jahre einen friedlichen Machtwechsel in Ghana, von der einen großen Partei zur anderen großen Partei. Also wir haben eine funktionierende Demokratie, die solche Machtwechsel erlaubt und die auch zwei Parteien hat, die diese Machtwechsel auch anerkennt. Natürlich gibt es immer wieder mal nach Wahlen Streitereien und Vorwürfe der Manipulation und auch im Vorfeld der letzten Wahlen ging halt die Angst sehr stark um in der Oppositionspartei, dass die Regierungspartei die Wahlen manipulieren würde. Das ist aber nicht der Fall gewesen, zumindest nicht in einem Maße, in dem das problematisch geworden wäre. Und man muss auch einfach sagen, dass die ehemalige Regierungspartei, die dann abgelöst wurde, sehr stark die Wahlen verloren hat. Also die Ghanaerinnen und Ghanaer waren sehr unzufrieden mit der letzten Regierung und haben nicht mehr nur dem Präsidenten das beste Ergebnis seit 92 beschert, sondern auch der ehemaligen Oppositionspartei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, im Moment haben wir das Machtverhältnis, wir haben Präsident John Mahama, der auch seine zweite Amtszeit schon hat. Er war schon mal Präsident von 2012 bis 2017, ist dann abgewählt worden. Also er hatte keine zwei Amtszeiten. In Ghana ist es erlaubt, für einen Präsidenten zwei Amtszeiten zu haben. Er hatte nur eine, weil er ist ins Amt gekommen, weil er war Vizepräsident und der Präsident ist damals gestorben und dann ist er ins Amt gekommen und wurde dann aber nicht wiedergewählt, weil wir diesen 8-Jahres-Zyklus hatten, der natürlich jetzt so zufälligerweise so war. Und jetzt nach 8 Jahren in der Opposition ist Mahama wieder zum Präsidenten gewählt worden. Und dann haben wir halt den sogenannten National Democratic Congress, das ist der NDC, das ist Mahamas Partei, der jetzt eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat. Und das ist sehr bedeutend in Ghana, weil mit einer Zweidrittelmehrheit kann man die Verfassung ändern. Und das ist seit 92 nicht passiert, weil es nie eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine Partei gab, sodass jetzt der Präsident mit einem sehr guten Ergebnis und einer Zweidrittelmehrheit im Parlament seiner Partei natürlich eine sehr starke Machtfülle hat. Und jetzt ist es so ein bisschen anders als in anderen Ländern der Welt, wo ein Präsident mit einer solchen Machtfülle dann diese Machtfülle auch teilweise missbraucht. Hier ist es so, dass Mahama ein Constitutional Review Committee eingesetzt hat. Das heißt, er hat ein Komitee eingesetzt, das sich die Verfassung anschauen soll und auch schon damit durch ist. Wo kann man die Verfassung modernisieren? Wo ist die Verfassung vielleicht auch angreifbar? Und wo gibt sie vielleicht auch dem Präsidenten oder anderen Institutionen zu viel Macht? Und im Gegensatz zu dem Trend, den wir so auf der Welt beobachten, möchte Mahama eigentlich Macht vom Präsidenten weg haben. Also er möchte gerne, dass der Präsident weniger Macht hat, weil der Präsident, die Machtfülle des Präsidenten in Ghana ist sehr groß. Das geht so weit, dass der Präsident bestimmte Leute ernennen kann. Also er ernennt sehr viele Leute von der nationalen bis auf die kommunale Ebene. Das heißt, der Präsident hat die Macht, sozusagen hier Personalentscheidungen zu treffen, die sehr weitreichend sind. Und solche Dinge möchte er gerne ändern. Er möchte gerne, dass gerade auf der kommunalen und regionalen Ebene diese Ernennungen nicht mehr stattfinden durch den Präsidenten, sondern eben auf den Ebenen, wo sie halt auch dann arbeiten. Und das ist, glaube ich, was sehr interessant ist zu beobachten, dass hier ein Präsident sagt, wir müssen die Verfassung so modernisieren, dass sie eben nicht von jemandem genutzt werden kann, um diese Machtfülle negativ zu nutzen und diese Machtfülle auszunutzen und zu missbrauchen. Sondern wir brauchen eine Verfassung, die resilient ist gegen solche Charaktere, die Institutionen stärkt und nicht die Person. Und das ist, glaube ich, was sehr interessant sein wird, weil zwar hat das Komitee, das er eingesetzt hat, seine Arbeit beendet. Es gibt jetzt einen Maßnahmenkatalog, einen Vorschlagskatalog. Aber natürlich ist dann immer die Frage, wie wird sich das in Politik umsetzen? Wie wird das Parlament darauf reagieren? Wie wird die Partei darauf reagieren? Wie werden mögliche Nachfolger Mahamas? Weil Mahama ist ja jetzt in seiner zweiten Amtszeit, das heißt, er kann nicht mehr kandidieren. Wie werden seine potenziellen Nachfolger darauf reagieren oder Nachfolgerinnen, die dann sagen, Moment mal, wenn ich dann Präsidentin oder Präsident bin, dann habe ich ja weniger Macht, möchte ich das eigentlich und möchte ich das in diesem Verfahren jetzt unterstützen? Also es ist eine politische Konstellation, die sehr spannend ist, die zu beobachten und natürlich auch, wo die Friedrich-Ebert-Stiftung als beratende Organisation, die sowohl mit dem NDC zusammenarbeitet und diese Partei berät in der Parteienkooperation, als auch sozusagen mit Regierungsinstitutionen zusammenarbeitet, wo man auch sagen kann, okay, was können wir als FES vielleicht auch in diesem Prozess beitragen, hier unterstützend tätig zu werden und zu sagen, okay, auch wir können verschiedene Expertinnen und Experten zusammenbringen, verschiedene Stakeholder, wie man sie so schon nennt, aus dem Land, wo wir dann auch unser Netzwerk vor Ort nutzen können, gewerkschaftlicher Seite oder auch auf der Seite von NGOs zusammenbringen, um diesen Prozess zu begleiten. Und das ist schon mal ein Ausblick in unsere Arbeit. Und das ist so ein bisschen in Politik, wie sie jetzt gerade hier stattfindet. Genau.
Vielen Dank, Martin, dass du uns mit in die Innenpolitik des Landes genommen hast. Es ist in der Tat ein Trend, dass der Präsident sein Amt quasi beschränkt, der entgegen den globalen Trend, würde ich jetzt mal sagen, geht, wenn man sich die Führer oder Staatsoberhäupter anderer Staaten, gerade auch globaler Player, ansieht. Das war jetzt so ein kleiner Abriss auf die Innenpolitiken, die jüngere Geschichte des Landes. Gleichzeitig ist Ghana eine der größten Wirtschaftsnationen oder Wirtschaftskräfte in Westafrika, würde aber ohne den Internationalen Währungsfonds, den IWF, nicht überleben. Es ist sehr stark exportgeprägt. Größten Güter sind Gold, Kakao und Öl. Schauen wir uns den Goldpreis an in den letzten Jahren, der ist ja immer am Steigen. Ließe sich ja amateurhaft vermuten, dass auch die Wirtschaft in Ghana, dass es der immer besser geht. Aber auch wenn man Cortes Ghana googelt und auf Neuigkeiten oder Ähnliches geht, sieht man zahlreiche Beiträge auch in deutschsprachigen Medien, die sich mit dem sogenannten Galamsey beschäftigen, dem illegalen Goldabbau, der in Ghana sehr weit fortgeschritten und populär ist, der natürlich auch ein großes Problem sowohl für die aktuelle Regierung ist, aber auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wenn wir auf die Bevölkerung schauen, wie ist denn die Bevölkerung finanziell und wirtschaftlich ausgestattet? Es scheint ja immer noch so zu sein, dass zahlreiche es quasi nutzen, den illegalen Goldabbau dort tätig zu sein, weil sie Geld brauchen, ihre Familien ernähren müssen. Nimm uns doch so ein bisschen mit in die Wirtschaft des Landes und explizit auch auf den Goldabbau, der in Ghana, würde ich jetzt mal sagen, Segen und Fluch zugleich scheint.
Ja, genau so ist es. Also vielleicht ganz kurz noch zu dem Internationalen Währungsfonds. Also die letzte Regierung hat das Land wirtschaftlich wirklich an den Abgrund geführt. Das kann man nicht anders sagen, das muss man auch so klar benennen. Und Ghana, also es wurde notwendig, dass Ghana seit der Unabhängigkeit das 17. Schuldenrestrukturierungsprogramm des Internationalen Währungsfonds durchläuft. Das ist auch immer noch nicht ganz abgeschlossen. Das bedeutet, dass Ghana seine internationalen Schulden, seine Gläubiger nicht mehr bedienen konnte und damit im Grunde pleite war. Und deswegen ist ja der Internationale Währungsfonds eingeschritten. Dann gibt es ja immer diese Schuldenrestrukturierungsprogramme oder Strukturprogramme des IWFs, die ja auch vielleicht viele schon mal in anderen Ländern irgendwie sich damit beschäftigt haben, die selten sozial ausgeglichen sind, die oft soziale Härten mit sich bringen, also gerade die Ärmsten in der Bevölkerung nochmal treffen, weil sie natürlich den Staat dazu zwingen, zu sparen und zu sagen, die Finanzen zu strukturieren, auch den Haushalt sozusagen zu restrukturieren, nicht nur die internationalen Schulden, sondern eben auch die Ausgaben des Staates. Und das ist ja leider oft so, dass dann eben bei sozialen Ausgaben gespart wird. Das hat natürlich in einer wirtschaftlichen Lage, die eh schon schlecht ist, und da kommen natürlich auch viele Sachen zusammen. Also neben des Missmanagements der letzten Regierung muss man natürlich auch auf die Corona-Pandemie gucken, die auch in Ghana Auswirkungen hatte, und natürlich auch auf den Überfall Russlands auf die Ukraine und den anschließenden Krieg, der jetzt seit einigen Jahren anhält. Auch da haben sich natürlich haben natürlich die Ghanaerinnen und Ghanaer die Auswirkungen hier bis hierher gespürt, weil sich natürlich bestimmte Preise auf den Weltmärkten geändert haben. Und ne, also alle sagen ja immer, die Brotpreise sind durch die Decke gegangen, weil eben Weizen nicht mehr so geliefert werden konnte wie vorher. Also das sind alles Auswirkungen, oder auch Gaspreise, die auch in Ghana zu spüren waren. Wir hatten teilweise eine Inflation in Ghana von 50%, dann 40%. Und so, also das ging über einige Jahre so, dass die Lebenshaltungskosten hier enorm gestiegen sind, aber die Löhne natürlich nicht entsprechend mitgezogen sind, insbesondere weil ungefähr 80-85% der ghanaischen Wirtschaft oder des ghanaischen Arbeitsmarkts informell sind. Das heißt, die Leute sind nicht formell beschäftigt, haben keine Arbeitsverträge, keine gewerkschaftliche Vertretung, und natürlich sind da Lohnverhandlungen ganz anders als das in der formalen Beschäftigung wäre. So, und diese Probleme sind natürlich dann massiv und haben ja auch, wie ich schon erwähnt hatte, zu einem Regierungswechsel geführt, der sehr deutlich war, weil die Menschen sehr unzufrieden waren. Und seit die neue Regierung im Amt ist, und das kann man natürlich jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, man kann sagen, die neue Regierung hat vieles richtig gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Schuldenrestrukturierungsprogramm des IWFs so ein bisschen in der Endphase jetzt war im letzten Jahr, oder in den letzten anderthalb Jahren, und jetzt sozusagen einfach die Rahmenbedingungen besser geworden sind. Aber die Regierung hat tatsächlich auch einiges richtig gemacht. Sie hat den Goldhandel so ein bisschen, man kann nicht, also nicht verstaatlicht in einem Sinne, dass jetzt es nur noch staatliche Akteure gibt, aber sie hat gesagt, jegliches Gold, das sozusagen in Ghana produziert wird, muss über den Staat weiterverkauft werden. Und damit wurden natürlich dann, damit kann natürlich der Goldpreis direkt Auswirkungen haben auch auf die Staatskasse. Das heißt, alles, was sozusagen an legalem Goldabbau in Ghana stattfindet, führt auch dazu, dass der Staat mehr Einnahmen hat. Und dadurch, dass der Goldpreis im letzten Jahr auf Rekordniveau war, haben sich auch die Staatseinnahmen Ghanas deutlich verbessert. Aber was natürlich die negative Seite dieser Entwicklung ist, ist das der illegale Goldabbau, der in Ghana nicht schwierig ist, weil es reicht schon, einen kleinen Bagger zu haben und irgendwo ein Loch zu graben und man findet Gold. Und kleine Bagger gibt es hier sehr viele, weil der natürlich dann auch zunimmt, weil die Leute sehen, okay, es gibt für Gold natürlich noch mehr Geld durch den Goldpreis. Also lohnt es sich noch mehr, illegalen Goldabbau zu betreiben. Und das Problem am illegalen Goldabbau ist nicht nur sozusagen die Illegalität an sich, sondern die Umweltzerstörung, die damit einhergeht. Also zum einen findet dieser illegale Goldabbau viel in Wäldern statt. Es wird abgeholzt illegal, um dann halt die sogenannten Pits, also die Gruben zu graben. Und dann werden halt Chemikalien eingesetzt, wie Quecksilber oder Arsen, die einfach in die Natur natürlich dann eingelassen werden, weil Quecksilber bindet das Gold und damit wird sozusagen das Gold dann von anderen, also von dem Rest, wo das dann so drinsteckt, getrennt. Und dann wird das Quecksilber, sickert einfach in die Erde. Und damit werden natürlich die Böden vergiftet, das sickert dann in die Flüsse, damit werden die Flüsse vergiftet. Die Fische haben dann eine hohe Quecksilberbelastung, das heißt, die Fische können nicht mehr gegessen werden. Das heißt, das Wasser kann nicht mehr getrunken werden, weil es zu sehr mit Schwermetallen belastet ist. Und das führt tatsächlich dazu, dass Fisch, was eines der Grundnahrungsmittel Ghanas ist, natürlich in viel, einigen Regionen nicht mehr gegessen werden darf, weil sie zu Quecksilber belastet sind. Und eben auch bestimmte Wasservorräte gesperrt wurden, weil die Schwermetallbelastung zu hoch ist. Und Wasser dann nur noch teuer teilweise, weil normalerweise kauft man auch Wasser in Ghana, weil man nicht unbedingt aus der Leitung trinken kann. Aber das Wasser natürlich teurer wird. Beziehungsweise da dort in Produktionsketten, wo Wasser eingesetzt wird, wie beim Catering, also sagen wir mal, jemand hat eine Catering-Firma in einer Region, wo die Wasservorräte gesperrt wurden, müssen dann anfangen, aus anderen Regionen Wasser zu importieren in einer Menge, die das Ganze viel zu teuer macht. Das heißt, das hat auch Auswirkungen auf lokale Beschäftigung, lokale Businesses. Aber eben diese Umweltzerstörung, die stattfindet, ist halt massiv. Und das Problem am illegalen Goldabbau ist, dass es ein Milliardengeschäft ist. Also das illegale Gold wird dann oft aus dem Land geschmuggelt. Es wird dann, also vieles davon geht wohl in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Dubai ist ja einer der Haupt Handelsplätze für Gold und von da wird es dann nach Indien weitergeschifft oder nach Europa auch teilweise, vor allen Dingen in die Schweiz. Und da ist natürlich schon die Frage, so wie kann das eigentlich sein, gerade in Europa, wo ja eigentlich, wo es bestimmte Gesetze gibt, dass man sagt, okay, man muss schon wissen, wo das Gold herkommt. Und dann sagen die Leute einfach, naja, das kommt doch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dann guckt man, ja, wie viele Goldminen gibt es denn da? Da gibt es keine Goldminen. Das heißt, es kann ja nicht daherkommen, es muss ja irgendwo anders herkommen. Das heißt, hier geht es auch darum, wie kann man illegalen Goldabbau denn bekämpfen, weil in Ghana der Staat versucht natürlich einiges, das zu bekämpfen. Aber man muss auch einfach sagen, das ist noch nicht auf dem Niveau von Drogenkartellen, aber es geht in die Richtung. Es wird immer mehr Gewalt eingesetzt, es gibt staatliche Strukturen, werden bewusst unterwandert. Staatliche Strukturen funktionieren nicht mehr. Das Gewaltmonopol liegt nicht mehr beim Staat, weil teilweise die illegalen Goldabbauer bewaffnet sind und natürlich man auch als Staat nicht unbedingt den Konflikt jetzt sucht und sagt, wir gehen da jetzt rein und dann sind da 40 bewaffnete Menschen gegen dann irgendwie 30 bewaffnete Polizisten. Was machen wir dann so? Ne? Also da will man natürlich auch nicht dann irgendwie Gewalt anwenden und Blutvergießen verursachen. Das heißt, man hat auch einfach dieses Sicherheitsproblem mittlerweile. Man hat sozusagen das Problem der illegalen Wirtschaft. Und das Problem der Sicherheitsarchitektur des eigenen Staates. Und das ist natürlich was ein Staat wie Ghana, der jetzt wirtschaftlich nicht so oder auch wo die ganzen staatlichen Institutionen nicht so stark aufgestellt sind, wie das anderswo ist, vielleicht in Industrieländern, wo man einfach sagt, hier ist es einfacher für Kriminelle aktiv zu sein. Da ist das natürlich, da kann so ein Land das nicht alleine schaffen eigentlich, dieses Problem zu beseitigen. Und da muss man einfach sagen, müssen auch die Konsumentinnen und Konsumenten in Europa vor allem, aber auch in anderen Staaten oder auf globaler Ebene, muss man dafür sorgen, dass es hier Zertifizierungen gibt, dass sozusagen illegales Gold nicht mehr verkauft werden darf. Oder es ist deutlich schwieriger.
Nun sind das natürlich Ghanaer, die das Gold abbauen. Du hast gesagt, das hat jetzt noch nicht Kartellstrukturen, aber wie kann ich mir das dann vorstellen? Wer sind quasi die, die abbauen, werden natürlich nicht die sein, die davon am meisten wirtschaftlich profitieren. Du hattest gesagt, im Zweifel sind die noch die sich quasi damit selber schädigen, wenn sie Fische nicht mehr essen oder Wasser nicht mehr trinken können aus der eigenen Umgebung, weil sie dort quasi Gold abbauen und Schwermetalle in den Boden einleiten. Wer sind denn die, die Organisationen, die quasi das verantworten? Ist das international oder ist das in Ghana, sind das verschiedene Organisationen, kartellähnliche kriminelle Elemente, die das quasi steuern und dann auf eigene Fausten in die Emirate oder in andere Staaten exportieren? Wie kann man sich das vorstellen? Also wo versucht dann vielleicht auch die Politik, Strafverfolgung oder Polizei anzusetzen?
Ja, also das ist so ein bisschen das Problem. Also wie gesagt, es ist noch nicht so oft. Es ist sicherlich schon so, dass man hier von organisierter Kriminalität sprechen kann, aber es ist auch teilweise einfach Communities. Also eine Community, ein Dorf, wo man irgendwie dann solche illegalen Goldgruben hat, da profitiert natürlich die Community. Da sind dann involviert teilweise die lokalen Politiker, die lokalen traditionellen Chiefs, also die sozusagen dieses traditionelle Herrschaftssystem, was in Ghana noch eine große Rolle spielt, die dann da auch von profitieren. Und natürlich dann auch die Menschen vor Ort, die auch einfach keine Alternative haben dazu. Das sagtest du ja eingangs, es gibt teilweise, die wirtschaftliche Lage lässt es auch nicht zu, dass man etwas anderes tut, weil es gibt nichts anderes. Das ist die einzige Möglichkeit teilweise, gerade auch in den ländlichen Gebieten, ein Einkommen zu erzielen, um seine Familie zu ernähren und dann natürlich auch ein attraktives Einkommen, dadurch, dass das Gold eben so viel wert ist. Und das natürlich dann einfach irgendwie auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Und da ist es dann oft so, dass dann die lokalen Strukturen involviert sind. Und da ist es dann schwierig, aktiv zu werden, wenn lokale Strukturen eigentlich komplett in diesen illegalen Goldabbau involviert sind und davon profitieren. Da muss es ja immer externe Akteure geben, die dann aktiv werden vor Ort. Aber es gibt auch eben viele Communities, die versuchen, das zu bekämpfen. Das muss man auch dazu sagen. Die versuchen, weil sie wissen ja, was die negativen Auswirkungen für ihre Anbaugebiete sind, für ihre Fischreserven, für ihre Wasserreserven. Und dass einfach diese Communities auch versuchen, diesen illegalen Goldabbau bei sich dann zu verhindern und zu bekämpfen. Aber das können sie meist nicht alleine, weil sie ja nicht das Gewaltmonopol haben. Sie haben nicht sozusagen die Stärke, das zu tun, weil sie haben nicht die Polizeistärke, sie haben nicht das Militär. Sie haben dann oft nur die Möglichkeiten, das so auf einer Ebene von Gesprächen zu machen und runden Tischen oder ähnliches und zu sagen, okay, wir bringen die Leute zusammen und versuchen hier resilient zu werden gegen illegale Aktivitäten. Aber die sozusagen davon profitieren, die sind teilweise nur lokal organisiert, aber es geht halt immer mehr in die Richtung, dass sie auch irgendwie natürlich eher so Strukturen entwickeln, der organisierten Kriminalität beziehungsweise so kartellähnlich. Das natürlich da, weil anders kriegt man das ja nicht organisiert, weil wer bringt das Gold außer Landes? Da muss es ja oft dann Strukturen geben, die das dauerhaft etablieren können. Das kann nicht der kleine sozusagen illegale Goldabbauer machen, der dann sagt, so, ich habe hier mein Gold abgebaut, jetzt bringe ich das mal irgendwie außer Landes. Das funktioniert ja nicht. Es gibt dann immer Strukturen, die das kaufen und dann eben weiter damit den Prozess sozusagen vorantreiben. Und das ist natürlich etwas, was dann organisiert passiert und auf so vielen Ebenen, dass es sehr schwierig ist, als Staat da reinzugehen, weil halt so viele Ebenen profitieren, so viele Menschen davon profitieren und da involviert sind. Und das ist das Gleiche wie beim Drogenhandel. Und das ist halt das, wo man einfach sagen muss, hier kann eigentlich ein einzelnes Land, und das sehen wir ja auch bei den Narco-States, den sogenannten, kann eigentlich wenig machen, wenn auf der Konsumentinnen-Ebene auf der anderen Seite eine Nachfrage danach besteht. Und solange es eine Nachfrage nach illegalem Gold gibt, wird auch illegal Gold abgebaut.
So. Ja.
Und da muss man halt ran.
Das ist vielleicht ein schöner Übergang, um auf unsere vierte Frage überzugehen und den Fokus ein bisschen größer zu ziehen, also aus Ghana hinaus, sich so ein bisschen anzuschauen, wo Ghana auf dem internationalen Parkett vertreten ist. Hat Ghana als Wirtschaftsnation in Westafrika natürlich auch eine bedeutende Rolle. Vielleicht schaust du eingangs so ein bisschen darauf, was ist die Rolle Ghanas auf dem afrikanischen Kontinent? Welche Stärke, Position nimmt da Ghana ein und die aktuelle Regierung auch? Und dann, dass wir den Fokus noch mal ein bisschen größer ziehen und schauen, wo tritt Ghana auf dem internationalen Parkett auf? Wie versucht sich Ghana aktuell, sage ich jetzt mal, in den großen globalen Machtgefügen zu platzieren? Europa, China, USA, Russland. Es gibt ja zahlreiche Machtzentren aktuell, wo man sich, wo sich Länder dran orientieren müssen können oder sollen. Das vielleicht als zweiter Teil, aber blick doch zuerst so ein bisschen darauf, was die Rolle des Landes auf dem afrikanischen Kontinent ist.
Ja, gerne. Also zunächst kann man natürlich erstmal in die Region gucken. Und die ist ja schon mit vielen Herausforderungen getroffen. Also wir schauen in den Norden. Ghana grenzt an Burkina Faso. Burkina Faso ist eines der Länder, in dem das Militär geputscht hat vor einigen Jahren. Und die sozusagen Teil dieses sogenannten Putsch Gürtels in der Sahelzone sind. Also im Grunde ist der ganze Norden von Ghana, alles was sozusagen nördlich ist, Militärregierung. Und gleichzeitig gibt es ja die ECOWAS und diese Sahel-Putschstaaten sind ja aus der ECOWAS ausgetreten. Das heißt, dieser regionale Zusammenschluss von Ländern in der ECOWAS wurde ja sozusagen dann nach den Putschen in Burkina Faso, in Mali, in Niger, sind die ja sozusagen ausgetreten, haben ihre eigene Allianz gebildet. Und Ghana, also die neue Regierung, ist versucht, die Beziehung zu diesen Ländern wieder zu verbessern. Nachdem die ja auf einem Tiefpunkt waren, weil die ECOWAS ja auch über Militärengagements in den Putschstaaten nachgedacht hat, war natürlich die Beziehung eingefroren im Grunde und auf einem Tiefpunkt. Und Ghana versucht jetzt, oder die neue Regierung unter Mahama versucht, hier die Beziehung zu den Sahelländern wieder zu verbessern. Auch mit dem Hintergrund der eigenen Geschichte, weil sie ja sagen, wir sind ein Land, das es geschafft hat, von einer Militärregierung zu einer stabilen Demokratie zu schaffen. Und das können wir, diese Geschichte, diese Erfahrung können wir natürlich jetzt teilen mit den Ländern, die jetzt unter Militärherrschaft sind. Da ist natürlich immer die Frage, wollen die das überhaupt? Also seit wann sind die sozusagen diese Militärregierungen bereit, demokratische Schritte zu gehen, demokratische Verfassungen irgendwie einzuführen. Aber Ghana sagt halt, wir sind dann bereit, da zu helfen und zu unterstützen. Also das ist so ein bisschen das ECOWAS, Sahel, das Regionale. Zugleich ist natürlich eine Herausforderung dabei auch, dass der Dschihadismus in der Sahelregion gedeiht, dass hier in der Sahelregion Dschihadismus, also der Anschluss an terroristische Vereinigungen teilweise als Karriereoption für junge Männer gilt, weil es eben auch, wie beim illegalen Goldabbau auch, keine Alternativen gibt und lieber hier ein Einkommen von einer solchen Gruppe als gar kein Einkommen. Und das Problem ist natürlich, dass das durchsickert irgendwann an die sogenannten Küstenstaaten. Wir sprechen mal in Westafrika von den Küstenstaaten und über den Küstenstaaten ist sozusagen die Sahelzone mit den Sahelstaaten. Und die Küstenstaaten sind ja teilweise demokratisch, funktionieren demokratisch auch teilweise mit Herausforderungen. Aber hier ist die große Sorge, dass diese terroristischen Aktivitäten und gerade die terroristischen Vereinigungen eben runtersickern in die Küstenstaaten und diese destabilisieren. Und insbesondere Ghana gilt in Europa ja so ein bisschen als Stabilitätsanker in der Region. Und ist zum Glück auch verschont geblieben bisher von terroristischen Aktivitäten, die aus der Sahelzone kommt. Das liegt an verschiedenen Dingen, auch dass es teilweise als Rückzugsort gilt für die Dschihadisten, die hier dann Geschäfte machen, die hier ihr illegal verdientes Geld irgendwie unterbringen. Und aber auch, weil Ghana so ein bisschen als das Land gilt, das ein funktionierendes Militär hat, funktionierende Polizeikräfte, in einem Sinne, dass wenn es etwas gäbe oder wenn es zu Gewalt käme, da auch eine entsprechende Antwort zu erwarten wäre von den Sicherheitskräften in Ghana. Und dann deswegen sozusagen Ghana noch verschont geblieben ist und man natürlich schon die Erwartung und die Hoffnung hat, dass es auch so bleibt. Und insbesondere der Norden in Ghana ist die ärmere Region. Und da versucht man natürlich auch mit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit diese Communities da oben im Norden zu stärken, wirtschaftlich zu stärken, dass sie halt resilient sind gegen die Einflüsse, die aus der Sahelzone kommen, gegen diese dschihadistischen Gruppen, die versuchen, junge Männer anzuwerben, dass sie einfach dann nicht die Notwendigkeit sehen und sagen, nee, wir haben doch hier unser gutes Leben, wir haben unsere wirtschaftliche Perspektive, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen das sowieso nicht, aber wir haben auch nicht die Notwendigkeit, weil wir wirtschaftlich nichts anderes haben. Und da versucht man natürlich durch Entwicklungszusammenarbeit Ghana hier auch zu unterstützen und die Regionen im Norden zu stärken. Also das ist sozusagen die regionale Herausforderung. Ghana außenpolitisch versucht, sich an die Sahelstaaten anzunähern. Gleichzeitig hat man die Sicherheitsbedrohungen, die von diesen Sahelstaaten ausgehen, oder zumindest von Gruppierungen, die dort aktiv sind. Und wenn man jetzt den Fokus ein bisschen weitet auf Afrika, dann war Ghana eigentlich immer so eins der Länder, das den Panafrikanismus sehr hochgehalten hat. Das war ja schon Kwame Nkrumah, den ich ja schon erwähnt hatte, war ein sogenannter Panafrikaner. Dem war das sehr wichtig, dass Afrika als Kontinent sozusagen gemeinsam sich entwickelt und gemeinsam nach vorne geht in die Zukunft und dass man sozusagen sich als Afrika auch als eine Einheit versteht. In dem Sinne, dass man nicht sagt, wir sind jetzt irgendwie Konkurrenten oder wir müssen jetzt irgendwie gegenseitig hier uns irgendwie, weiß ich nicht, beschränken, sondern wir müssen zusammenarbeiten, um nach vorne zu kommen. Und das versucht Ghana auch heute noch in der Außenpolitik, also panafrikanisch ausgerichtet. Und wenn man es global betrachtet, dann ist Ghana eigentlich so ein bisschen so ein Land, das sagt, wir wollen mit allen gute Beziehungen haben. Also ob es jetzt China ist, weil China natürlich auch als bedeutender Akteur in Ghana aktiv ist, investitionstechnisch, also viele Investitionen aus China, aber eben auch ganz am Anfang habe ich den Straßenbau und andere Infrastrukturprojekte erwähnt. Da sind natürlich auch die Chinesen involviert mit entsprechenden Firmen. Und da versucht Ghana gute Beziehungen zu haben. Ghana versucht gute Beziehungen zu Europa zu haben. Ghana hat traditionell natürlich auch wichtige Beziehungen zu Großbritannien. Es gibt auch eine riesige Diaspora von Ghanaerinnen und Ghanaern in Großbritannien. Und das Gleiche gilt natürlich aufgrund der Historie in die USA. Es gibt natürlich viele Menschen in den USA mit ghanaischen Wurzeln. Es gibt auch eine große Diaspora in den USA und es passiert auch versucht, so ein bisschen Ghana, es gab mal so eine Aktion, die hieß The Great Return. Da hat Ghana sozusagen gesagt, alle Menschen in den USA oder auch in anderen Ländern, die ghanaische Wurzeln haben, können sozusagen nach Ghana kommen und wir geben ihnen Visa, wir geben ihnen hier die Möglichkeit, irgendwie Businesses zu eröffnen. Wir wollen, dass sie hierher kommen und hier sozusagen leben können. Das hat, glaube ich, ganz, also das gab es auch, da gab es auch ja, Erfolg vielleicht, weiß ich nicht, aber es gab schon viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner, die dann nach Ghana gekommen sind und hier jetzt leben. Und es gibt eben auch, jetzt gibt es so eine Kampagne, die nennt sich After the Great Return. Und es wird versucht, immer so um Weihnachten herum, also im Dezember, gibt es immer Visafreiheit in Ghana. Das heißt, man kann einfach ohne, also mit, die Visa sind dann umsonst sozusagen, aber man muss nicht mehr dafür bezahlen, kann dann irgendwie hierher kommen und Urlaub machen, sozusagen dem kalten Wetter in Europa entfliehen. Aber es ist halt auch so, das gibt so ein bisschen, ist dann auch viel Party hier im Dezember und die Diaspora kommt sozusagen nach Hause und bringt die Devisen auch, ne? Also das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, um so Devisenfluss zu generieren. Genau, aber das, ich wollte einfach nur sagen, also Ghana versucht so ein bisschen in alle Richtungen gute Beziehungen zu haben und sich so ein bisschen als Mittler auch zu sehen, ist aber auch sehr interessiert daran, an multilateralen sozusagen Engagements und multilateralen, also dass man halt einfach sagt, wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft und wir wollen auch, dass es diese Gemeinschaft gibt. Also auch ja. Es gibt ja auch viele Bewegungen in die andere Richtung, mehr Isolationismus, mehr America First oder ähnliches. Das gibt es in Ghana nicht. In Ghana heißt es, wir arbeiten mit unseren internationalen Partnern zusammen. Ghana sitzt in den UN-Organisationen ja auch immer neben Deutschland. Aufgrund der Germany, Ghana sozusagen sitzt nebeneinander, aufgrund der Anfangsbuchstaben der Länder. Und deswegen hat Ghana auch immer eine gute Beziehung zu Deutschland. Also es ist sehr wichtig, den Ghanaerinnen und Ghanaern, dass zu Deutschland eine gute Beziehung existiert. Das wird auch immer wieder auf verschiedensten Kanälen sichtbar, dass man hier bemüht ist, einfach sehr kooperativ und auch gemeinsame Initiativen. Man stimmt auch oft gemeinsam ab in den UN-Gremien, weil man einfach auf dieser gemeinsamen Linie ist. Also das sieht man auch sehr stark und das würde ich so zur ghanaischen Außenpolitik vielleicht so zusammenfassen.
Das ist vielleicht auch noch ein schöner Übergang für die letzten Minuten unserer Sendung. dass Deutschland neben Ghana im UN-Sicherheitsrat sitzt und quasi eine Politik der Offenheit prägt. Das ist vielleicht auch was du und deine Kolleginnen und Kollegen im Büro vor Ort erlebt. Nimm uns doch zum Abschluss der Sendung nochmal mit in eure alltägliche Arbeit, vielleicht auch so ein paar Schwerpunktprojekte. Du hast es jetzt eingangs schon erwähnt, im Zuge der anstehenden Verfassungsänderung. Seid ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gefragt, auch im Hinblick auf Gewerkschaften vor Ort? Was ist so was sind so die Schwerpunkte eures Büros vor Ort in Ghana und in der Hauptstadt?
Ja, genau. Also ich hatte ja schon erwähnt, wir machen sogenannte Parteienkooperationen. Das heißt, wir arbeiten mit einer Partnerpartei zusammen und versuchen dadurch Demokratie zu stärken. Also wir sehen uns ja immer so ein bisschen als Democracy Promoter und versuchen irgendwie mit unserem Netzwerk, gerade unserem internationalen Netzwerk, Demokratie zu entwickeln und zu stärken. Und das gilt natürlich auch in beide Richtungen. Es ist nicht so, dass wir herkommen und sagen, wir haben irgendwie hier, wir wissen alles besser und wir erzählen jetzt mal den Leuten, wie es geht. Das können wir ja, also das können wir ja auch gar nicht mehr. Ich meine, wir müssen ja nur nach Deutschland gucken und sehen, was da zurzeit passiert. Dass wir einfach sagen, nee, wir sind der Mittler zwischen den Akteuren, sowohl in Deutschland als auch in Ghana und all den anderen Ländern, in denen wir aktiv sind, und versuchen, so ein bisschen gemeinsam mit den Partnern demokratische Institutionen zu entwickeln, zu stärken, Ideen auszutauschen, wie man Demokratie vertiefen kann, wie man auch vielleicht Unzufriedenheit mit demokratischen Strukturen begegnen kann, was sich ändern lässt, damit Menschen von der Demokratie mitgenommen werden. Und das ist so ein bisschen das, was wir irgendwie als FES natürlich auch versuchen. Und das versuchen wir durch Delegationsreisen nach Deutschland oder nach, also die wir sozusagen begleiten, wo wir ghanaische Partner nach Deutschland oder in andere internationale Kontexte begleiten und sagen, okay, wir wollen, dass auch Ghana eine Stimme hat bei internationalen Konferenzen, sei es zu Klimapolitik, sei es zu Migrationsfragen, sei es zu guter Arbeit. Da gibt es ja verschiedene, auch globale Zusammenhänge. Es gibt globale Konferenzen, es gibt Konferenzen in Deutschland, es gibt Besuchsprogramme und da versuchen wir natürlich auch die ghanaischen Stimmen irgendwie unterzubringen als FES und unser Netzwerk in Deutschland und international zu nutzen, um Ghana hier auch sozusagen in den Kontexten, in denen wir das können, eine Stimme zu geben. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, der deutschen Politik oder der europäischen Ebene Ghana näher zu bringen und zu sagen, okay, wir freuen uns immer, wenn deutsche Politikerinnen und Politiker oder eben europäische Politikerinnen und Politiker nach Ghana kommen und dann begleiten wir sie. Wenn hier machen wir ein Besuchsprogramm, sagen, okay, wir wollen bestimmte Leute treffen, wir organisieren die Termine für die Gesprächsprogramme und sagen, okay, was können wir gegenseitig sozusagen dann irgendwie, wie können wir die gemeinsame Diskussion irgendwie da vorantreiben. Das ist so das eine. Die zweite Säule, die wir als FES in Ghana haben, ist die Gewerkschaftsförderung, die Gewerkschaftskooperation. Und du hattest es auch eingangs erwähnt, Ghana hat eine sehr gute gewerkschaftliche Landschaft. Also es gibt einen sehr starken Gewerkschaftsdachverband. Es gibt sehr starke Einzelgewerkschaften, also Branchengewerkschaften. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und auch hier gilt wieder genau das Gleiche. Wir arbeiten in den nationalen Kontexten mit unseren gewerkschaftlichen Partnern, eben aber auch in den internationalen Kontexten. Und auch hier heißt es wieder, wir versuchen, Austausche zu organisieren mit internationalen Partnern, mit deutschen Partnern, versuchen in beide Richtungen sozusagen auch Leute zusammenzubringen, die sich dann sozusagen darüber austauschen, wie man die Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern kann. Und da spielen natürlich so Themen wie illegaler Goldabbau oder auch Lieferketten, Sorgfaltspflichten eine Riesenrolle. Also es ist für, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es wird ja in Deutschland immer so ein bisschen so getan, als sei das so schlimm alles mit den Lieferketten, Sorgfaltspflichten gesetzt und dass die Unternehmen beklagen sich da, aber die Bedeutung für Länder wie Ghana ist gar nicht hoch genug zu hängen, weil hier gibt es die Probleme. Auch in Ghana gibt es Kinderarbeit auf den Kakaofarmen. Und wenn dann sozusagen so ein Lieferkettengesetz die Unternehmen dazu verpflichtet, solche Dinge nicht zu dulden und nachzuweisen, dass es keine Kinderarbeit gab bei den Rohstoffen, die sozusagen eingesetzt werden in den eigenen Produkten, dann ist das hier von einer großen Bedeutung und gerade für die gewerkschaftlichen Partner enorm wichtig, dass es diese Gesetze in Europa gibt, weil darauf können sie sich dann hier vor Ort auch berufen und sagen, wir müssen das ändern, wir müssen da ran, wir müssen da als Ghana, als Staat auch ran. Wir können das nicht als Gewerkschaften alleine, da muss auch der Staat mehr Regulierung und mehr Kontrollen organisieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann können wir unsere Rohstoffe nach Europa nicht mehr verkaufen. Und das ist ja das Gleiche beim Gold. Wenn wir unsere Rohstoffe nicht mehr verkaufen können, haben wir ein Problem. Und deswegen müssen wir da was ändern. Und deswegen sind solche Gesetze für Ghana, für Länder wie Ghana enorm wichtig, weil sie unseren Partnern ermöglichen, das einzusetzen als Lobbyinstrument, zu sagen, wir müssen daran, wir müssen die Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern. Wir müssen das besser nachweisen, damit wir weiterhin mit Europa Handel treiben können, mit sozusagen mit Deutschland Handel treiben können. Und genau, das ist sozusagen unsere zweite Säule. Und dann machen wir auch noch einige Dinge, die dann so mit Klimawandelfolgen zu tun haben, wo wir einfach versuchen, weil wir eben auch als FES, wir haben seit 1969 ein Büro in Ghana, wir sind seit 1965 aktiv. Wir haben natürlich durch diese ganze Geschichte ein Riesennetzwerk in Ghana. Viele Menschen kennen die FES als sozusagen Organisation. Und das versuchen wir natürlich auch einzusetzen, um verschiedene Leute und auch verschiedene Interessen zusammenzubringen. Also zu sagen, okay, wir haben hier die einen, die wollen das und die anderen wollen in die andere Richtung. Und wir als FES können, weil wir die Kontakte haben, bringen sie jetzt zusammen und sagen, wo kann denn die Gemeinsamkeit sein? So, das sind unsere vielleicht drei Säulen der Arbeit, die wir so haben.
Vielen Dank, Martin, dass du dann auch nochmal eindeutig dafür plädiert hast und so ein bisschen die andere Seite des Lieferkettengesetzes aus Produzentensicht, aus nicht-europäischer Sicht betont hast. Ich glaube, das ist was, wenn wir hier richtigerweise, hast du ja gesagt, das kritisieren, was hier oft vergessen wird. Vielen Dank für das sehr nette und sehr informative Gespräch durch die gesamte ghanaische Gesellschaft, aktuell durch die Geschichte. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind vielleicht ein bisschen besser informiert. Dieses Jahr ist Fußball-WM und jetzt Ende März wird es das WM-Vorbereitungs-Freundschaftsspiel Ghana-Deutschland geben am 30.03. in Stuttgart. Da ist sicher auch spannend, wie dein Büro, welche Konfliktlinien sich da auf einmal auftun, welches Trikot man sich dann anzieht. Aber Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser informiert über das Land. Es freut mich, dass sich Martin heute die Zeit genommen hat, uns mit nach Ghana zu nehmen und so breit über aktuelle Politik, aber auch Herausforderungen und Problemlagen des Landes zu sprechen. Es freut mich, dass Sie mit dabei waren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es wird mich noch viel mehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und eine gute Zeit.